Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Die erste Sprachaufnahme tatsächlich, die wir machen.
Nö, ach Gott, alles fein. Solange ich dich höre, ist hier ja alles aufgenommen, alles gut.
Ja.
Okidoki. Dann machen wir. 3, 2, 1. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und das ist heute keine gewöhnliche Folge, denn, Trommelwirbel, es ist die Folge 100. 100 Folgen haben wir mittlerweile hier geschafft mit vielen verschiedenen interessanten Interviewpartnern, Themen rund um den Hund. Und ja, eher rund um den aktiven Hund für euch da draußen, die sich immer wieder gerne Input holen, um ein, ja, vielleicht etwas mehr wissendes Leben mit ihrem Hund und einfach ein entspannteres und netteres Leben mit eurem Hund zu gestalten. Und da habe ich mir gedacht, für die Folge 100 heute kann ich natürlich nicht mit irgendwem machen, sondern heute habe ich mir nochmal diejenige eingeladen, die mit mir die allererste Folge gemacht hat, so quasi als Start damals. Und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, denn wie wir uns vielleicht denken können, ist sie immer ganz viel unterwegs, überall, gestern noch in Düsseldorf. Ich glaube, heute sitzt sie schon wieder zu Hause und hat noch ganz viele andere Termine. Aber sie hat zugesagt und heute Morgen sitzen wir hier und haben uns ein paar Minuten Zeit freigeschaufelt oder vielmehr du, liebe Kate Kitchenhelm, dass wir hier ja mal gucken, was uns heute so beschäftigt und was mich heute so interessiert. Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Schön, dass du da bist.
Oh, vielen Dank. Ich freue mich auch total, wieder hier zu sein. Es ist auch schön gewesen, die erste Folge zu machen. Und 100? Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch! Ganz toll, so viele Podcast-Folgen habe ich noch nicht geschafft. Also wirklich, was für eine Leistung. Richtig schön und auch ein toller Podcast. Also von daher, tolles Jubiläum. Und ich bin sehr stolz, dass ich die 100. Folge jetzt auch wieder mitmachen darf.
Ja, ich habe gestern tatsächlich ein bisschen darüber nachgedacht, wie lange das eigentlich her ist, dass wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, weil 2024, ich glaube, wir haben bald auf jeden Fall 10-Jähriges durch, damals ja noch mit einem anderen Fernsehformat und davor noch mit Seminaren, als du noch so viel Zeit hattest, dass du denen noch nachgehen konntest. Aktuell ist es ja um dich sehr, sehr wild und turbulent, immer überall on Tour für die ganzen Folgen, die ihr für Hund, Katze, Maus vor allem dreht. Da bist du ja stets in Bewegung und stets immer im Machen. Und ja, da ist schon viel, viel auf den Weg geraten und ich glaube, du hast schon wahnsinnig viel gesehen und deswegen ist auch gerade so dieses Thema Hund mit dir immer wieder sehr, sehr spannend, weil du das natürlich aus einer ganz anderen Sichtweise siehst, betrachtest, so viel in Richtung Forschung und Wissenschaft immer deinen Blick trotzdem noch hinwendest. Ich weiß gar nicht genau, wann du schläfst, dass du immer die ganzen Dinge lesen und irgendwie dir anschauen kannst. Da hast du wahnsinnig viel. Und vor kurzem ist ja nochmal ein Buch von dir neu erschienen. Da ist ja nochmal was Neues auf den Weg geraten. Was war so der Beweggrund oder was ist das vielleicht erstmal damit zu starten, dass wir hier auch nochmal gucken, was ist da so gerade on Tour von dir zu lesen? Denn du hast immer wahnsinnig viel Input in diesen Büchern. Was ist da aktuell von dir wirklich zu sehen? Was können wir uns da nochmal anschauen?
Also ein neues Buch von mir sind ja die 10 Kompetenzen. Das ist jetzt seit einem Jahr auf dem Markt und ganz neu dieses Jahr rausgekommen, ist die Neuauflage von Beziehung, Erziehung, Bindung. Und das ist tatsächlich so, dass wir das Buch sehr viel dicker geworden, sehr viel ausführlicher, weil das ist ja 2015, glaube ich, erschienen. Und da war es einfach Zeit, dann nochmal ein Update zu machen. Also es ist durch ganz, ganz viele Studien ergänzt rund um das Thema Beziehung und Bindung zwischen Hund und Mensch. Und ja, das war Udo und mir ganz wichtig und da waren wir ganz happy, dass der Verlag das genauso gesehen hat. Und ja, es ist jetzt seit April, glaube ich, auf dem Markt.
Genau, die Bücher verlinken wir euch natürlich hier auch nochmal unter dem Podcast,
Ja.
wer die erste Auflage schon geliebt hat und da entsprechend natürlich viel drin gelesen hat. Der wird bei so einem aktuellen Update sicherlich sehr froh sein, wenn er da auch nochmal hineinschauen kann. Und wenn wir so ein bisschen gucken, Thema Erziehung, Bindung, Beziehung mit Hunden, das ist ja ein Thema, was dir sehr, sehr am Herzen liegt, da eben wieder auch ja, Verständnis für den Hund, dass Menschen einfach einen Blick dafür bekommen und ein Gefühl dafür bekommen, wie funktionieren Hunde wirklich, wie interagieren sie mit uns. Und wenn wir hier so beim Podcast sind und dieses Format nutzen, dann gibt es natürlich auch viele verschiedene Ideen und auch Studien und auch interessante Aspekte rund um die Kommunikation mit Hunden. Also wir wissen alle irgendwie, das funktioniert auf verschiedene Arten und Weisen. Sowohl, also jeder hat so seine Vorstellungen, wie er mit seinem Hund umgeht und wie er mit seinem Hund kommunizieren kann. Und gerade so das Thema Sprache, finde ich, ist etwas, was so ein bisschen kontrovers ist. Also viele Behauptungen sind ja, man kann sagen, was man möchte. Der Hund versteht es ja sowieso nicht. Also inhaltlich, ja. Also ich kann sagen, du dummes, kleines, süßes Hündchen. Und solange die Intonation stimmt, empfindet der Hund es vielleicht trotzdem als nettes Ding. Aber wie ist es so mit Hunden? Also wie ist die Kommunikation zwischen Mensch und Hund so gut funktionierend? Was gibt es dazu, was Hunde wirklich verstehen? Was beachten sie bei uns in der Sprache? Und was ist irgendwo so da der Mittelpunkt zwischen uns zwei Spezies? Spezien, was sagt man denn Spezies?
Spezies, genau, Spezies, ja. Also es ist ein super spannendes Thema, was du da ansprichst. Das ist tatsächlich so mit der hauptsächliche Forschungsschwerpunkt in den letzten 10 Jahren gewesen in der Hundeforschung, also die sozial-kommunikative Intelligenz unserer Hunde. Forschung findet ja immer deswegen statt, weil wir eigentlich versuchen, darüber etwas über uns selbst zu erfahren. Also das ist immer so der Grund, warum überhaupt Forschungsgelder investiert werden in Forschung rund um den Hund. Der Hund ist so ein kleines Modell dafür, wie wir Menschen oder unsere Fähigkeiten sich vielleicht entwickelt haben könnten, weil der Hund ganz ähnlich wie der Mensch ja in relativ kurzer Zeit ganz neue Fähigkeiten erworben hat. Also die Trennung vom Wolf ist gar nicht so lange her, aber in dieser Zeit, wir reden von so einem Zeitraum von 18 bis 100.000 Jahren, da sind sich die Forscher und Forscherinnen nicht ganz einig, ist unheimlich viel passiert. Also das Stresssystem hat sich geändert. Hunde haben eben halt diese Neotonie, diese ständige Jugendlichkeit, die dazu führt, dass sie sehr viel offener sind für neue Lernerfahrungen, unheimlich gut an unserer Seite sich anpassen können an unterschiedlichste Lebenssituationen, aber eben auch wahnsinnig viel lernen können. Also das erlebst du ja mit deinen Super Retrievern im Dummy-Training, auf was für einem hohen Niveau über weite Distanzen Hunde mit uns kommunizieren und kooperieren können. Und das ist die Grundlage dessen, ist natürlich, dass Gehirnstrukturen sich auch angepasst haben an das Zusammenleben mit uns Menschen. Und diese extreme Anpassung an das Zusammenleben mit uns Menschen ist wahrscheinlich einzigartig in der Tierwelt beim Hund. Wir können es wahrscheinlich ein bisschen immer davor setzen, weil keine andere Tierart so untersucht werden kann wie der Hund, weil man zum Beispiel Katzen nicht beibringen kann, regungslos im funktionellen Magnetresonanztomographen zu liegen für 7 Minuten. Das kannst du mit Hunden aber üben. Die kriegen das hin, dann irgendwann ganz still zu liegen und das auch noch nicht gestresst. Das ist ja entscheidend, wenn du ein Gehirn beobachten möchtest, bei der Verarbeitung von Informationen im funktionellen Magnetresonanztomographen kannst du ja gucken, wie Gehirnareale vielleicht stärker durchblutet werden, wenn man beispielsweise die Stimme des eigenen Besitzers hört oder eben vielleicht auch nicht. So, also solche Sachen sind interessant für Forscherinnen und Forscher zu gucken, ist ja arbeitet das Gehirn bei der Verarbeitung von Sprache von Hunden vielleicht ganz ähnlich wie unser Gehirn, weil unser Menschengehirn ist super gut erforscht. Wir können da Ewigkeiten still drin liegen und dann wird unser Gehirn beobachtet, wie es Musik, die Sprache von vertrauten Menschen versus fremden Menschen oder auch Inhalte, Gedichte, wie unser Gehirn auf sowas reagiert. Das wissen wir richtig gut und jetzt ist es natürlich super interessant zu gucken, wie reagiert das Gehirn eines Tieres, das seit so vielen Jahren an unserer Seite lebt, wie der Hund. Haben Hunde vielleicht schon eine Fähigkeit erworben, auch tatsächlich Sprache zu verarbeiten. Das ist so das, was die Forschung interessiert und wo sie gerade dran sind. Und das sind super, super spannende Studien.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und vielleicht noch mal so ein bisschen im kleinen, also wie funktionieren solche Studien? Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ich war nämlich auch schön brav vor, oh, das ist schon ein bisschen Anfang des Jahres, an der Uni Jena und da ging es auch um eine Studie in Bezug auf das, naja, was war die Fragestellung, ob Hunde erkennen, dass ein Mensch jetzt gerade Unterstützung braucht. Also, ob sie da eben entsprechend mitbekommen, okay, dass da eine, irgendwie jetzt was und das war, also ich kenne das Ergebnis noch gar nicht, das ist noch draußen, aber das war so ein bisschen die Fragestellung und das war natürlich für mich auch sehr, sehr witzig, weil ich habe es mit drei Hunden dann auch verschieden gemacht und jeder Hund hat natürlich sehr unterschiedlich die Dinge gelöst und das war ganz spannend, wie dann welcher Hund in dem Versuch ist. Also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, sich etwas anzugucken. Das war jetzt beispielsweise etwas, wo man halt aktiv einfach eine Beobachtungsstudie, also eine Beobachtungsstudie oder wie auch immer, also dass man einfach einen Versuch herstellt, der immer möglichst gleich sein muss. Ich habe ganz klar vorgeschrieben bekommen, das musst du so machen, da darfst du hier nicht hingucken, da darfst du da nicht hingucken, nicht lachen, dies und das und jenes. Also es war ganz klar gesagt, okay, so wird das gemacht, katalogisiert, kein anderer Mensch im Raum und so. Also sehr, sehr spannend. Aber das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja etwas, weil jetzt viele vielleicht auch sagen können, naja, bei diesen ganzen Forschungsgeschichten rund um den Hund, da ist ja auch immer der Mensch dabei und da können wir ja auch interpretieren oder vielleicht schreibt der eine mal das so aus, ist ja auch subjektiv dann, was notiert wird. Vielleicht, klar, ne, alles ein Wissenschaftler arbeitet dann natürlich entsprechend so, wie er es gelernt hat. Und ich glaube, da ist er sehr, sehr anders gepolt als ein normaler Hundehalter. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass Hunde für verschiedene Forschungszwecke eben auch lernen, dass sie wirklich in einem MRT ruhig liegen und es überhaupt keine Rolle spielt, ob jetzt gerade der oder der anwesend ist, sondern einfach nur gemessen wird, wie aktiv ist welches Gehirnareal. Und man weiß ja, welche Gehirnareale sind für was zuständig und wie ist das in Bezug auf die Sprache? Was gibt es da für Studien? Also das ist gerade schon angesprochen, auf die Stimme des Besitzers, wie reagiert das Gehirn darauf? Aber hier gibt es ja gar keine Interpretationsmöglichkeiten. Da gibt es ja einfach nur ein Feststellen von. Und ich habe das schon mal gesehen, also um Gottes Willen für jeden, der jetzt zuhört und denkt, ach du liebe Güte, wie machen die Hunde denn das? Also die sind nicht angebunden, die sind nicht festgezurrt oder irgendwas, sondern die lernen wirklich freiwillig dort regungslos im MRT zu liegen. Ist, glaube ich, ein sehr langer Weg, bis man dann so eine Studie überhaupt mit den Hunden machen kann. Aber dadurch hat man natürlich sehr unverfälschte Ergebnisse, wo es lediglich darum geht, etwas festzustellen, was halt auch nicht beeinflusst werden kann, oder?
Ja, also finde ich ganz spannend, was du gerade erzählt hast, weil ich meine, du hast ja drei Hunde und wahrscheinlich hast du deine drei Hundemädels, alle einer Rasse, drei Labrador-Mädels, ne, teilnehmen lassen. Und du sagst, deine Hunde haben sehr unterschiedlich reagiert in diesen Versuchssituationen, weil diese unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Das finden wir ja so wunderbar an unseren Hunden, dass sie eben halt so individuell sind. Und deswegen ist zu Recht eine Kritik an all diesen Studien lange Zeit gewesen, wie kann man das denn überhaupt vergleichen? Bei Hunden haben wir die verschiedenen Rassen, wir haben die verschiedenen Persönlichkeiten und dann hat der Mensch eine krass große Einflussnahme. Das kriegen wir ja alle im Alltag ständig mit, wie unterschiedlich sich Hunde entwickeln, je nachdem, bei welchen Menschen sie leben. Auch welche Intelligenzleistung sie zu zeigen in der Lage sind. Insofern, indem wir die Hunde zum Beispiel darin fördern, selber nachzudenken, selber auf Lösungen zu kommen. Also gerade diese Problemlösekompetenzstudien, die du wahrscheinlich gerade da mitgemacht hast, wo es darum geht, dass der Hund den Menschen beobachtet und von alleine auf die Idee kommt, der braucht eventuell Hilfe und kriegt das nicht alleine hin. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, ja, da gibt es einige Hunde, die werden das beobachten, die können, haben gelernt, sich zu kontrollieren, Impulskontrolle. Das ist eine Art Bestandteil der Ausbildung, haben gelernt zu beobachten, zu genau hinzugucken und dann eventuell sogar daraus Schlüsse zu ziehen und nicht völlig hektisch überdreht, terrierartig, irgendwie gar nicht zu wissen, was sie tun sollen. Also so dieses, das, da sieht man schon diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, die unterschiedlichen Erziehungslevels, die es benötigt, damit ein Hund da vielleicht wirklich zu der Lösung kommt, mein Mensch braucht Hilfe. Und dann pauschal zu sagen, alle Hunde können das oder Hunde können es nicht, ist einfach wahnsinnig schwierig. Das heißt, wir brauchen eine unglaublich dicke Datengrundlage, um zu solchen aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen. Und das ist häufig das Problem dieser Studien, unter anderem zum Beispiel auch von den Magnetresonanztomographie-Studien. Also wie du schon gerade angemerkt hast, dauert es sehr lange, bis ein Hund das verstanden und gelernt hat. Mittlerweile geht es schneller, am schwierigsten war der Anfang, das den ersten Hunden beizubringen. Die nächsten Hunde, die das gelernt haben, durften, und da haben sich die Forscher dann auch wieder einer Sozialkompetenz der Hunde bedient, dass sie eben so unheimlich gut beobachten können, dieses soziale Lernen. Da sind Hunde ja ganz stark drin. Jeder, der mehr Hunde hat, weiß das sehr zu schätzen, dass, wenn man gut erzogene Hunde hat, dass die jungen Hunde so ein bisschen nebenbei herlaufen und alles von den Großen sich abgucken. Da hat man dann nicht mehr so viel Erziehungsarbeit zu leisten, weil Hunde so gut beobachten können. Genau, und diese Studien im MRT haben dazu geführt, dass die Hunde dann einfach zugeguckt haben, wie die anderen Hunde das gemacht haben, dafür gefeiert wurden, dass sie das so toll gemacht haben, dieses Stillliegen mit Kopfhörern. Und dann haben sie erstens die Scheu davor verloren und konnten ganz viele Trainingsschritte überspringen. Also es wurde dann schneller möglich, den Hunden das beizubringen. Trotzdem ist die Größe, die Anzahl der Hunde immer noch sehr begrenzt. Und das führt natürlich dazu, dass man sagen muss, immer wieder, ich habe jetzt zum Beispiel, kenne ich keinen Herdenschutzhund, der dazu gebracht wurde, im Magnetresonanztomographen still zu liegen. Kann sein, dass es den mittlerweile gibt, aber das würde mich auch mal super interessieren, ob bei ihm die Ergebnisse vergleichbar sind. Zum Beispiel, wer total viel vertreten ist, sind natürlich unsere Streber in den Hundeschulen, die Hüter und die Retriever. Klar, die sind da sehr gut zu trainieren, die machen das super mit. Es gibt auch viele Mischlinge und auch Terrier, die dabei waren, die, wenn man sie richtig von Anfang an fördert, das auch gut können. Aber klar, es ist immer noch ein kleiner Einblick in die Vielzahl der Hundewelt. Trotzdem, was wir sehen können, ist wirklich spannend, weil was deutlich wird, ist, dass Hundegehirn genau wie das Menschengehirn Informationen verarbeitet. Sprachinformationen, aber auch emotionale Informationen. Und was uns Hundehalterinnen und Hundehalter natürlich besonders freut, ist, dass auf diesem Wege zum ersten Mal Bindung nachgewiesen werden konnte. Es gibt ja immer noch so dieses Vorurteil, Hunde lieben dich nur, weil du eben halt jeden Tag das Napf aufmachst und ihnen ein kuscheliges Bettchen bietest. Das hat überhaupt nicht irgendwie sonstige Hintergründe. Und das ist definitiv nicht so. Also die Gehirnareale, die erregt werden in dem Moment, wenn der Hund die Stimme seines Besitzers versus die Stimme einer fremden Person hört, ist immens und gleicht dem, was wir an, an Durchblutungserhöhung haben in diesen Gehirnarealen, wenn wir Partnerinnen, Partner, unsere Kinder, die Stimme von Menschen hören, die uns nahe sind, versus Fremden. Also die Reaktion ist die gleiche, und dadurch wissen wir, Hunde lieben ihre Menschen. Wenn die Beziehung, wenn die Bindung so sein soll, so ist, wie sie sein sollte, dann ist es ein, also wir können nie gleich sagen, weil natürlich auch wir Menschen erleben Liebe unterschiedlich, aber die Gefühle werden in gleichen Gehirnarealen erzeugt, und deswegen können wir davon ausgehen, dass Hunde ähnlich fühlen wie wir Menschen. Und ich finde, das ist schon mal ein super Ergebnis, was wir da haben. Und dann natürlich die Sprachverarbeitung, auf die du ja hinaus wolltest, wo sogar festgestellt wurde, dass wir Menschen verarbeiten, zum Beispiel in der linken Gehirnhälfte die Wortbedeutung, also was bedeutet ein Wort, und in der rechten die Intonation. Und nur wenn beides zusammenpasst, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hallo Christina, schön dich zu sehen, dann feuert dein Gehirn und sagt so, ja, das glaube ich ihr. Aber wenn ich sagen würde so, hallo Christina, schön dich zu sehen, dann würdest du sagen, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Dem Braten traue ich nicht über mich. Und genau das konnten wir eben halt auch bei Hunden sehen, dass beim Hund dann in dem Moment, es feuert, diese Information ist für mich sinnvoll, ergibt für mich Sinn, wenn Intonation und Wortbedeutung zusammenpassen. Und das zeigt natürlich, dass Mensch, die Sprache zu benutzen, so wie wir das beide machen, ich sabbel hier, du sabbelst, das ist eine menschliche Erfindung. Das kann kein anderes Tier auf dem Niveau, wie wir das können als Menschen. Aber Sprache zu nutzen, zu analysieren, das ist keine rein menschliche Fähigkeit. Und das ist etwas, was durch solche Studien deutlich wird. Und deswegen finde ich die wahnsinnig wertvoll, selbst wenn wir da noch eine relativ geringe Anzahl von Hunden bisher erst testen konnten.
Ja, wahnsinnig spannend, worauf du jetzt hier schon gekommen bist, um da entsprechend direkt auch anzuknüpfen. Und ist natürlich so, du hast vorhin schon ganz zu Beginn gesagt, klar, der Hund ist einfach dadurch, dass er so eng mit uns zusammenlebt, Ich kann mir jetzt kein Haustier vorstellen, was enger in der Kommunikation und enger im sozialen Kontext mit uns zusammen unterwegs ist als ein Hund tatsächlich, auch wenn jetzt vielleicht Besitzer von Katzen aufschreien werden und von manche Pferdehalter auch. Aber es ist ja ein ganz, ganz anderes Zusammenleben mit dem Hund und man merkt, und das vielleicht dann jetzt auch schon durch die Studien, natürlich auch schon sehr, sehr viele Anpassungsmechanismen an das Leben des Menschen beim Hund. Einfach so adaptiv an das, was er mit uns gelernt hat, zusammen vielleicht als nützlich in sein Leben zu integrieren. Und da zählt mit Sicherheit auch so dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Verstehen von Sprache und auch das, ja, Verstehen, Verarbeiten vielmehr. Also inwiefern es verstanden wird, ist dann wieder so die Frage kognitiv, emotional, was ist da oder um welches Verstehen geht es dann wirklich gerade? Aber es ist ja wirklich dieses Verarbeiten von Sprache und damit umgehen können, das für sich wirklich irgendwo in einen Sinn zu geben. Weil natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, der Hund oder ganz grob gesagt, die Studie zeigt unter anderem, dass ein Hund eben genau unterscheiden kann, ist es jetzt mein Besitzer, der da gerade mit mir in netter, freundlicher Stimme spricht, oder ist es entsprechend ein anderer Mensch und wie viel Bedeutung misst mein Gehirn dem Ganzen? Also nicht ich, sondern mein Gehirn, wie viel Bedeutung misst dem erst dann Ganze bei? Und ist es kongruent, also passt es zusammen, was dieser Mensch da gerade von sich gibt, oder ist es eben entsprechend nicht passend? Das finde ich wahnsinnig spannend, dass Sie das unterscheiden können. Also wir kennen das alle, den Ausspruch, ja, du kannst im Grunde sagen, was du willst und Hauptsache, du sagst es nett und freundlich und du kleiner dummer Mistköter oder so, keine Ahnung. Da weiß ich jetzt nicht, ob es dann dazu schon irgendwie Berichte gibt, ob das auch wirklich auseinandergehalten werden kann. Aber ebenso dieses, wie viel wir Frauen bekommen ja immer nachgesagt, wir haben so einen wahnsinnigen Vorteil, was die Erziehung von Hunden auch angeht, weil wir einfach mit der Stimme ein bisschen mehr Range teilweise eben auch haben und auslösen können, zumindest was eben die Tonlage in die etwas höhere Geschichte rückt. Das kommt ja bei Hunden tatsächlich doch sehr gut an. Stimmt das? Also ist das
Total.
so? Kann man da
Ja.
irgendeinen Unterschied, kann man da schon was sagen, ob es bei Männern und Frauen, also wie Hunde auf diese Stimmen reagieren und gibt es hier Vorteile?
Also tatsächlich gibt es ja eben artübergreifend, werden ja Laute eingesetzt, die uns emotional infizieren, also uns in Schwingung bringen. Und dann hast du Laute, die nach oben gehen. Und das sind eher Laute, die in Spielkontexten gezeigt werden. Sowas wie, hey, juhu, juhu, wir spielen mit dem Hund und dann haben wir Spaß und dadurch werden wir emotional angestiftet, sozusagen, da auch in Spielstimmung selber versetzt. Und das funktioniert, weil der Hund auch in diesen Kontexten anders bellt, andere Laute nutzt, als wenn er Futter verteidigt oder wenn er am Zaun jemanden entdeckt, den er unheimlich findet. Also dieses Verbellen von Fremden oder Verteidigen von Ressourcen, da nutzen Hunde andere Stimmung und andere Sprachbilder, als wenn sie sich freuen und albern sind. Und diese Stimmung, zeigen wir auch mit unserer Sprache. Also wenn wir etwas wirklich ernst meinen und richtig sauer sind, dann gehen wir runter und werden härter in der Ausdrucksweise. Und wenn wir uns total freuen, dann gehen wir hoch mit der Stimme und erzählen uns lustige, nette Geschichten. Unsere Stimme wird weicher. Also so diese Form der Gefühls Hineinbettung in unsere Kommunikation, die ist artübergreifend vorhanden. Und zwar nicht nur auch bei Hunden, sondern das kannst du ja auch bei anderen, bei Katzen und so findest du das ja auch. Das Besondere hier ist natürlich, dass der Hund zum einen gelernt hat im Zuge, und das ist ziemlich sicher schon so, dass Hunde in der Lage sind, einen riesigen Wortschatz im Laufe ihres Lebens zu erwerben. Jeder, der einen alten Hund bei sich wohnen hat, wird das schon erlebt haben. Am Anfang reduzieren wir uns mit unseren Welpen auf wenige Ansagen, damit sie anfangen, so ganz langsam zu verstehen, was bestimmte Wörter bedeuten könnten, sich hinzusetzen, hinzulegen, zu kommen, sein Name. Das ist so am Anfang, ähnlich wie mit kleinen Kindern, wo sich der Wortschatz auch so langsam aufbaut. Dann, am Anfang achten wir noch auf alles ganz genau, wie wir irgendwas betiteln. Und irgendwann hört es auf, weil wir merken, der Hund hat es verstanden und fügt sich immer mehr in den Alltag ein. Und dann ertappen wir uns irgendwann in meinem Alter mit Nox, Habe ich mich dabei, wie ich mit ihm oft rede, wie irgendwie mit einem meiner Kinder, so, ach Nox, jetzt lass es mal sein und komm einfach her. Oder, oh Mann, Nox, es ist so peinlich, kannst du das bitte lassen? Und wenn dann Leute neben mir stehen und gucken mich an, denke ich so, oh Gott, ich bin schon so eine alte Frau, die ganz komisch mit ihrem Hund redet. Trotzdem weiß ich, dass Nox mit seinen 10 Jahren, weil wir so lange und so eng zusammenleben, das versteht. Er weiß, dass ich das jetzt gerade nicht ganz so schlimm finde, wenn ich das so sage, aber dass ich schon so ansatzweise genervt bin. Und dass er vielleicht demnächst das lassen sollte, zu wuffen, weil es ist nicht schlimm, dass da gerade jemand an der Nähe unseres Grundstücks vorbeigeht. So, also diese Information hat er einfach im Laufe seines Lebens verknüpfen gelernt mit immer mehr Wörtern. Und dadurch ist sein Wortverständnis größer geworden. Und er hat gelernt, dass in bestimmten Situationen rede ich so und in anderen rede ich so. Und wenn wir uns dabei ertappen, dass wir uns irgendwie unterhalten und der Hund rennt schon zur Tür, denken wir so, hä, wieso hat er denn jetzt gewusst, dass wir ausgehen wollen? Und dann rekapitulieren wir nochmal, worüber wir gerade geredet haben, am Telefon oder mit einer Partnerin, Partner, und realisieren, ja klar, wir haben darüber gesprochen, dass er heute Morgen ja erst draußen war, lange, und dass es jetzt mal wieder Zeit wird, dass er nochmal eine Runde kriegt. Hat der das verstanden? Hat er zugehört? Also Hunde hören unheimlich intensiv zu. Und ich finde es immer ganz wichtig, sich einmal klar zu machen, warum ist das eigentlich so? Wieso hören Hunde zu? Sie lernen irgendwann als Welpen, dass wir einfach eine Art sind, eine Spezies sind, die unheimlich gerne redet. Und dass anscheinend wichtige Informationen transportiert werden über Wörter. Was ist los?
Er redet
Nox, fühlst du dich angesprochen? genau. Und diese Wortbedeutung mit dem Hund dann eben halt im Laufe seines Lebens immer deutlicher und er fängt an, immer mehr Wörter zu verstehen und mit Situationen in Zusammenhang zu bringen. Und das ja, führt eben halt dazu, dass Hunde, es gibt auch so, das kennt ihr bestimmt oder viele von euch, diese Studien mit Rigo von Wetten, dass der am Ende seines Lebens 250 verschiedene Objekte unterscheiden konnte. Und auch mittlerweile gibt es weitere Studien, die zeigen, dass Hunde Kategorien bilden können. Also sowohl was das Material von Objekten anbelangt, als auch die Form. Also ob etwas eckig, rund ist oder die Funktion, ob man ein Zerrseil nimmt oder ein Frisbee oder ein Ball. Also all diese Dinge, wenn Hunde losgeschickt werden in einen Raum und sie kennen die Objekte nicht und der Mensch sagt nur, hol ein Frisbee, dann rennt er in einen Raum, da liegen überall verteilt Würfel, Bälle, genau, und Frisbees eben, dann läuft er hin und sucht, ach, da ist der Frisbee und holt eben halt nach der Kategorie, die er gebildet hat, diesen. Also Hunde können, wenn man sie entsprechend ausbildet und das fördert, einen großen Sprachschatz erwerben. In Amerika gab es eine Hündin Chaser, die hat über 1000 Wörter, Objekte unterscheiden können und hatte ein grammatikalisches Grundverständnis. Das heißt, wenn ihr Besitzer ihr gesagt hat, nimm das Schwein und bring es zum Bayern München Ball. Dann ist sie losgerannt, hat dieses Schwein gesucht und hat es zum Bayern München Ball gebracht. Also das erfordert ja, das Arbeitsgedächtnis muss arbeiten, muss Wörter verarbeiten, muss sie in einen logischen Zusammenhang setzen können und dann anschließend, dass ich das merken und die Handlung sinnvoll ausführen. Und diese Hündin konntest du auch durch einen Agility-Parcours schicken. Hast dir gesagt, renn über die Brücke und durch den Tunnel und dann springen. Und dann hat die das gemacht. Das bedeutet, die hat sich das gemerkt, was ihr gesagt wurde und hat das dann in der richtigen Abfolge gezeigt. Hunde verstehen also Grundstruktur von Grammatik können sie umsetzen und sich merken, verlernen immer mehr Wörter im Laufe ihres Lebens. Diese Fähigkeit von Hunden sollten wir niemals unterschätzen. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Auch nochmal das, was ich eigentlich sagen wollte. Hunde, sind ja, eigentlich ist es ein bisschen fies, finde ich. Sie wissen ja nie, was als nächstes passiert. Sie sind ja darauf angewiesen, uns lesen zu lernen, weil sie mit uns zusammenleben, uns verstehen zu lernen. Und weil sie das wollen, weil sie eben halt nicht trödelig dumm durch die Gegend trotteln wollen und immer überrascht werden, was als nächstes kommt, macht es für sie sehr viel Sinn, erstens uns wahnsinnig gut zu beobachten, unser Verhalten, unsere Körpersprache, uns als Persönlichkeit gut lesen lernen zu können und unsere Sprache zu verstehen. Und deswegen achten Hunde so sehr darauf, was wir tun, wie wir etwas tun und hören ihr Leben lang ganz genau hin. Und deswegen entwickeln sie mit jedem Jahr, dass sie älter werden, ein immer besseres Sprachverständnis und immer besseres Verständnis der Spezies Mensch.
Was ganz Banales eigentlich, habe ich aber noch nie drüber nachgedacht,
Ja.
warum das wirklich Sinn macht, dass Hunde uns so sehr beobachten. Also ich bin ja froh, dass sie das tun, weil
Ja.
Man kann ihnen dadurch ja so wahnsinnig viel beibringen und entsprechend auch so mit ihnen zusammenleben. Aber dass das der Grund ist, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Ja klar, weil, also natürlich, also hier, wenn alles still liegt und ich sitze hier an meinem Bürostuhl, solange ich hier sitze und solange ich hier quatsche und solange ich hier mache und tippe, da regt keiner eine Miene, aber sobald es auch nur irgendwie dran geht, okay, sie steht auf, okay, wo geht sie hin? Welche
Kühlschrank.
nimmt sie? Welche Richtung nimmt sie auf? Und es ist halt klar, ich habe meine Hunde immer super viel dabei. Das heißt, Autofahren ist ja für sie eigentlich so das zweite Wohnzimmer und da fahren wir halt immer überall hin und erleben coole Sachen. Und es ist halt, alle denken immer, sie kommen mit, egal wie. Also irgendwie, jetzt tut es mir dann fast leid, wenn ich jemanden zu Hause lassen muss, weil die sind ja dann wahrscheinlich wahnsinnig enttäuscht. Aber tatsächlich, darüber habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt gerade sehr erhellend für mich auf jeden Fall schon mal. Weil. Ja, macht voll Sinn, dass sie das so entsprechend dann natürlich auch mitbekommen und dann entsprechend auch umsetzen. Und dieses, also da habe ich fast ein bisschen Gänsehaut, wenn man so einen Hund hat, der wirklich überlegen kann, weil man liest und hört immer noch an ganz vielen Stellen, dass so dieses komplexe Denken, also dieses in Zusammenhang setzen, bei Hunden ja gar nicht so gegeben ist. Aber ich glaube, das ist dann auch ein Punkt dessen, a, wie viel, klar, immer in dem Maße, wie wir es irgendwo nachvollziehen können, aber wie viel durfte ein Hund vielleicht allgemein lernen? Wie viel ist ein Hund überhaupt angesprochen? Also ich habe mich letztens auch gefragt, was machen denn, meine Hunde sind ja immer überall mit. Also wenn ich so überlege, ich habe den kleinen Speedo geholt und ich glaube, der hat schon so eine halbe Weltreise für ihn gefühlt hinter sich. Der ist an so vielen Orten mit gewesen und überall und hier aussteigen und da was kennenlernen und hier. Und das ist total normal für ihn. Und meine Hunde sind ja auch ansonsten immer, gut, sie gehören auch einer Rasse an, der es nachgesagt wird, aber ansonsten halt sehr offen für alles, was wir so tun. Also, okay, wir sind heute hier, gut, wir kommen damit klar. Und ich denke mir immer auch vor kurzem erst, als ich dann über irgendwelche Gittertreppen vor so einer Seilbahn, Gondelbahn in den Bergen gegangen bin, wie viele Hunde damit ein Problem haben, weil sie halt sowas nie kennenlernen. Also weil sie nie kennenlernen, dass es so unterschiedliche Situationen gibt und dass sie einfach, ja, es gibt ja doch sehr, sehr viele Hunde, die leider, das betone ich dann jetzt auch an dieser Stelle, irgendwie immer nur in ihrem Areal sind und auch irgendwie immer nur gefühlt die gleichen Gassi-Runden, die gleichen Steps haben. Also immer so das Gleiche. Und natürlich, ich meine, wenn wir uns Hundeforschung nutzen, um zu schauen, was können wir vielleicht daraus auch auf uns schließen, dann können wir natürlich auch daraus vielleicht so ein bisschen andersrum denken. Menschen, die viel Ansprache haben und die viel kennenlernen dürfen, die sind ja auch offen und gucken und machen und sind mal angstfrei in viel mehr Situationen, die ihnen neu sind, weil sie einfach abgleichen können. Und umgekehrt ist es natürlich vielleicht auch in Bezug auf den Hund. Natürlich gibt es ganz viele Hunde, die diesen Zusammenhang nicht herstellen können, weil sie einfach das so nicht erfahren haben, weil sie diese Lernerfahrungen vielleicht gar nicht machen konnten. Und das ist natürlich aber die Hunde, die immer wieder angesprochen werden, wo es immer wieder Input gibt. Ich glaube, da gibt es ganz große Unterschiede. Einfach durch das so unterschiedliche Zusammenleben mit uns Menschen, oder?
Absolut, genau so ist es auch. Und das ist ja deine Alltagserfahrung, deckt sich 100% mit meiner Alltagserfahrung. Viele Menschen sind immer so verwundert, dass Nox in der Deutschen Bahn so ruhig ist. Ich kann da auf Klo gehen. Also ich mache sicherheitshalber, wenn ich auf Klo gehe, lege ich so die Leine über den Sitz, so, also über so eine Lehne, damit, falls irgendwas passieren sollte, er nicht in Panik irgendwo hinrennt. Der Hund bleibt an der Stelle, weil er es kennt. Und wenn irgendwas passiert im Zug oder es laut wird oder die vollen Bahnsteige oder wir müssen rennen, um irgendeinen Zug zu bekommen, was ja sehr häufig leider der Fall ist, dann macht er das alles ohne Probleme mit. Oder wir sind auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo unendlich viele Hunde und Menschen sind. Und der Typ ist einfach ruhig an meiner Seite und macht das alles gelassen mit. Und dann höre ich immer wieder so dieses, oh krass, wieso ist der so, wie er ist? Ja, weil er so unfassbar viel erlebt hat. Der hat einen unglaublich großen Erfahrungsschatz, auf den er zurückgreifen kann. Und wo er weiß, okay, jetzt sind wir an so einer Veranstaltung, okay, da wird das ungefähr so ablaufen. Und dann ist der, weil er diese Lebenserfahrung hat, einfach natürlich gelassen. So. Und das kann man fördern, genau wie bei Kindern, bei uns Menschen, ja, Erwachsenen ist das ja auch so, dass manche mit sowas überfordert sind, weil die vielleicht nicht so viel gereist, nicht so viel in ihrem Job rumgekommen, viele Jobwechsel hatten oder verschiedene Dinge in ihrem Leben erlebt haben. All das ist manchmal stressig und fordert uns heraus, fordert auch unsere Hunde heraus, wenn wir sowas mit ihnen machen, besonders wenn sie noch jung sind. Aber dieses Kitzeln des Stresssystems sorgt natürlich dafür, dass wir resilienter werden und dass wir einen Erfahrungsschatz haben, auf den wir zurückgreifen können und der uns sagt, okay, jetzt könnte ich mich so und so verhalten. Wir haben eine Strategievielfalt, auf die wir zurückgreifen können. Und das macht Hunde klug und gelassen und offen in Situationen, die andere überfordern. Und wenn dann was ganz Neues kommt, wie so eine Gondelfahrt, dann haben sie grundsätzlich aber auch die Erfahrung gemacht, mein Mensch ist bei mir. Ich habe schon mit ihm viele komische, aufregende Dinge erlebt. Es hat immer Spaß gemacht, es war immer gut. Ach, das gucke ich mir jetzt auch mal an. Also diese Grundhaltung im Hund fördern wir ganz bewusst, ja, als Menschen wie du und ich, die viel mit ihren Hunden unterwegs sind, viel mit ihnen arbeiten möchten. Und was du auch eben schön angesprochen hast, ist ja auch dieses Lernen zu lernen. Auch das, genau wie bei uns Menschen auch. Wenn wir eine Ausbildung, Schulbildung bekommen und gerne lernen vor allen Dingen, wenn in uns diese Freude am Lernen geweckt wird, und das ist ja auch hier bei Kindern genauso wie mit kleinen Hunden, dieses, oh, Lernen ist was Schönes, das macht Spaß. Und dann hast du diese Hunde, die gerne auch immer wieder neue Herausforderungen annehmen, neue Dinge dazulernen. Also ich habe ja mit Nox bei Hund, Katze, Maus gibt es immer diese Rubrik, wo wir Hundesportarten ausprobieren. Und es ist mir immer fast ein bisschen unangenehm, wenn wir irgendwo hinkommen, wo Leute sind, die das seit lange schon machen oder schon über Wochen geübt und gelernt haben. Und wir kommen dann dahin und es soll jetzt nicht angeberisch klingen, aber es ist einfach, weil Nox gelernt hat. Die Situation hat er gelernt, die kennt er. Wir kommen in eine Hundeschule, da sind irgendwelche Geräte aufgebaut. Dann weiß er schon, er soll jetzt gleich irgendwas lernen. Also diese Erwartungshaltung hat er schon. Und dann ist er einfach sehr fix da drin. Entschuldigung, das war mein Handy, ich muss das mal schicken. Dann ist er einfach sehr fix da drin, zu beobachten, was machen die anderen Hunde. Und dann aber auch zu gucken, was will Kate von mir? Und dieses Lernen, also das Lernen, Lernen, führt dazu, dass Hunde einfach immer schneller Dinge lernen. Und dann haben wir 2 Stunden Zeit irgendwie, in denen wir das irgendwie verstehen sollen und machen sollen. Und am Ende kann er das. Er kann das dann einfach so. Es war bestimmt nicht so professionell und toll und so wie die anderen, die das seit Jahren machen. Natürlich nicht. Aber er hat das Grundprinzip verstanden und er liefert ab und er hat mich noch nie enttäuscht. Und das ist nicht, weil er der intelligenteste Hund der Welt ist, sondern es liegt daran, dass er von klein auf gelernt hat, dass Lernen Spaß macht und wie Lernen schnell funktioniert. Und das, glaube ich, ist exakt das, was du meinst. Dieses Hunde, die gerne, die überall mit hingenommen werden, die viel erleben durften, die werden im Laufe ihres Lebens immer schneller, immer klüger.
Ich glaube, das ist so ein ganz guter Punkt, womit wir dann auch hier so langsam Richtung Ende kommen können, weil wir können ja immer ewig über alles Mögliche
Ja.
sprechen, aber im Podcast ist das Ganze immer ein bisschen begrenzt. Aber dieses Ding, warum ist Sprache so interessant, mit Hundenkommunikation und wie funktioniert Kommunikation? Und eigentlich, also ich meine, es ist dann jetzt vielleicht ein sehr unprofessioneller Schluss daraus, aber Kommunikation und Sprache und das Verständnis auch, also verstehen wir uns und kommunizieren wir entsprechend angepasst miteinander, resultiert dann ja auch mit daraus, dass ein Hund einfach die Möglichkeit bekommt, viel mit uns zu interagieren, viel positive Interaktionen mit uns erlebt, viele gute Kommunikation mit uns erlebt und da entsprechend es sich immer wieder bezahlt macht, würde ich dann auch sagen. Das plädiere ich auch immer, egal für welche Arbeitsziele jemand sich mit seinem Hund steckt. Das erlebe ich ja dann doch auch mal, dass der allererste Hund gekauft wird und dann hat man irgendwo gesehen, das macht in dem Sport so viel Spaß und man möchte da hier mitmischen und dennoch, ohne jetzt direkt in Equipment und Co. zu investieren, glaube ich, dass immer die Investition in ja, Verständnis und überhaupt erstmal das Verstehen zu lernen und die Kommunikation von Hunden und wie kommuniziere und interagiere ich mit den Hunden, sodass sie mich gut verstehen, sodass sie mich gerne verstehen, sodass sie dann auch mit mir eben in die Interaktion wollen. Ich glaube, das ist eben auch Grundlage für all das, was wir im Sport, im Training, in der Arbeit von den Hunden
Ja,
haben möchten,
ganz
dass
genau.
wir einfach eine gute Kommunikation mit dem Hund haben und auch wenn wir viel trainieren können, also einfach, ob es jetzt mit dem Klicker ist oder was weiß ich. Also ich glaube immer, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Hund einfach nur gelernt hat, er muss es ausführen oder er hat Bock drauf, das auszuführen.
Mit
Ich
uns
glaube,
Menschen zusammen, weil wir zusammen als Mensch und Hund so gut funktionieren und es so viel Spaß macht, mit uns was zu erleben und zu lernen. Das ist so die tollste Grundlage.
genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das vielleicht auch am Ende nochmal zu betonen, weil viele sich ja auch dann fragen, Mensch, warum funktioniert denn das nicht so oder hier nicht und da nicht und mein Hund versteht mich nicht. Und ich glaube, aus diesen Studien heraus kann man auch so ein bisschen mitbekommen, es geht ja nicht darum, dass der Hund mich nicht verstehen will, der will mich ja verstehen, aber manchmal ist einfach diese Sprache oder die Kommunikation noch nicht so schlüssig miteinander, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen überlegt, nochmal sich anschaut, wie kann das vielleicht etwas besser funktionieren? Denn wenn die Kommunikationsgrundlage zwischen Hund und Mensch stimmt, ich glaube, dann kann ich ihnen sehr viel mehr beibringen, als wir aktuell glauben. Und ja, ich bin immer sehr dafür, seinen Hund vielen Situationen auszusetzen. Also um Gottes Willen, alle, die er bewältigen kann. Aber ich finde es immer sehr wichtig, dass ein Hund eben auch was mitmacht und raus. Und ich empfinde das gar nicht so unbedingt als stressig für den Hund, sondern es ist halt aufregend, natürlich, um Gottes Willen. Also wenn ich neue Sachen mache, da bin ich ja auch nicht da drin völlig sicher, weil wenn ist ja neu. Also dann muss ich ja auch
Ist
gucken, okay,
aufregend.
was machen wir hier? Aufregend. Und nicht jeder Stress ist unbedingt direkt gleich wieder als schlimm zu empfinden, aber da sind wir direkt schon wieder beim nächsten Thema. Aber es ist halt so wahnsinnig wichtig und ich glaube, dass Kommunikationssprache wirklich die Grundlage dafür ist, dass wir entsprechend mit unseren Hunden ein spannendes, cooles Leben führen können und da entsprechend auch viel Freude haben. Wie siehst du das?
Absolut genauso. Und ich finde auch nochmal wichtig hier, wir haben jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, auch wenn die Zeit jetzt natürlich abläuft, aber das muss ich nochmal ganz schnell sagen, wenn man so ein inniges Verhältnis hat, wie du das gerade beschrieben hast mit seinem Hund, und das ist für mich wirklich die Grundlage, dieses soziale Interaktion und Freude am zusammen etwas erleben und lernen, dass dann Hunde auch durchaus animiert werden können und sollten, dass die Kommunikation nicht immer nur in die eine Richtung von uns zum Hund, sondern dass wir uns auch darauf einlassen können, dass der Hund uns seine Bedürfnisse mitteilt und wir da auch mal drauf eingehen können. Also das ist nicht, es besteht ja immer so diese Angst, irgendwie so ein Terrorzwerg sich da hochzuzüchten, der einem dann immer ständig immer nur sagt, was er will. Auch da kann man Sprache ganz gezielt einsetzen. Also ich liebe das, wenn Nox mir zeigt, was er sich wünscht, wenn er Lust hat zu spielen. Und lasse ich mich ganz oft von ihm anstiften zum Spielen, wenn kommt er irgendwie angerannt und macht irgendwas Verbotenes, hat irgendwo eine Socke aus dem Wäschesack geklaut und rennt dann damit an mir, bei mir vorbei und guckt mich so von der Seite so an. So und dann springe ich mal auf und dann jage ich ihn. Aber manchmal habe ich keine Zeit und dann sage ich sowas wie, jetzt nicht. Und das sage ich mit einer ganz klaren Betonung, Intonation, ne, haben wir schon gelernt. Und diese Wörter, die sagen ihnen ganz deutlich, jetzt kann ich sofort aufhören zu versuchen, sie zu überreden. Aber für mich entscheidend ist, dass er es mal versucht. Dass er mir auch mal sagt, was er sich wünscht. Oder dass er zur Terrassentür geht, weil er will raus in die Sonne und sich da irgendwie in die Lounge legen und sich von der Sonne anscheinen lassen. Natürlich öffne ich ihm dann die Terrassentür. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo das nicht geht, weil ich gerade zum Beispiel im Zoom mit Christina bin, dann kann ich nicht ihm die Terrassentür aufmachen, so. Dann gebe ich ihm eine klare Ansage und dann weiß er, okay, ich brauche es gar nicht weiter versuchen. Also Kommunikation von Hund in unsere Richtung ist was auch Wertvolles, was wir unbedingt bestärken sollten, aber immer auch mit eben halt unserer Kommunikation in seine Richtung wieder, die ihm dann in manchen Situationen sagt, jetzt geht es leider gerade, funktioniert das so nicht. Und es gibt da, das muss ich ganz am Ende nochmal schnell sagen, weil ich das so spannend finde, das nennt man ja diese Referencing-Signals, dass Hunde eine Referenzsignal, sie zeigen uns etwas, was sie wollen, indem sie zur Leine gehen und möchten, dass sie rausgehen mit uns oder zur Tür gehen oder im Napf kratzen, wenn kein Wasser mehr da ist und uns darauf aufmerksam machen, dass sie Durst haben. All diese Signale erwerben Hunde im Laufe ihres Lebens. Und jetzt haben Forscher angefangen, da mal zu gucken, wie ist es eigentlich, wenn man Hunden bestimmte Wörter vorgibt und sie auf Tasten drücken lässt. Also das ist ja etwas, was es schon länger gibt, aber jetzt gibt es das erste Mal auch richtig eine US-Studie, die breiter angelegt wurde, wo mit Hunden das richtig geübt wurde, dass bestimmte Wörter genutzt wurden. Also das, was sie normalerweise machen, indem sie zur Tür gehen oder indem sie im Napf kratzen, weil sie Durst haben. Da wurden ihnen dann eben halt Tastaturen geboten, die, wenn man da mit der Pfote drauf drückt, diese Wörter nutzen, um sich mitzuteilen. Und tatsächlich haben die Hunde, passend zum Kontext, was sie sich jeweils gewünscht haben, diese Tasten benutzt. Das heißt, die wussten, was das bedeutet, diese Wörter. Also hier auch nochmal für uns ganz klar, Hunde, wenn sie es könnten, würden sie uns wahrscheinlich ziemlich zutexten. Manchmal bin ich ganz froh, dass sie es nicht können.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind wir manchmal wirklich ganz froh noch oder sollten froh sein, dass sie in diese Richtung nicht können. Aber umso spannender finde ich, wenn man dann so Stück für Stück das Ganze eben auch etwas für uns entschlüsselt wird und wir da ein bisschen mehr darüber erfahren. Und ich glaube, dass ganz viele dieser Studien auch mit in deinem überarbeiteten Buch mitverarbeitet sind, denn zu
Also das
Beziehungen.
Ganze, was ich jetzt als letztes gehört habe, leider nicht, weil das ist aus dem Jahr
Schade,
2024.
aber
Ja,
viele andere
kommt
Sachen.
ins nächste
Ja,
Buch. Kommt. Wir sind schon wieder, Rudi und ich sind schon wieder am Arbeiten. Also es kommt alles.
wunderbar, okay. Aber nichtsdestotrotz, Kommunikation ist sicherlich auch ein Thema, um Bindung, Beziehung und so weiter. Also ich glaube, da findet ihr nochmal ganz, 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 ganz viel. Und in diesem Sinne, ganz lieben Dank, Kate, dass du dir heute nochmal hier ein bisschen Zeit genommen hast und wir nochmal so ein bisschen darüber philosophieren konnten, wie wir mit unseren Hunden am liebsten kommunizieren und warum das manchmal vielleicht auch Sinn macht. Sehr viel sogar. Und ja, ich bin gespannt. Auf die Studie bin ich dann auch gespannt. Auf das nächste Buch sowieso, auch wenn es dauert. Also, das ist ja immer so eine ganze
Dauert noch ein
Zeit.
bisschen. Ja.
Aber so lange haben wir ganz viele andere Sachen von dir zu lesen und zu sehen in deinem TV-Format mit Hund, Katze, Maus. Gibst du ja immer nicht nur um den Hund, sondern auch viele andere Tierchen, die dann natürlich entsprechend auch immer wieder mit betrachtet werden. Überall lesen, sehen, hören wir von dir. Viele wichtige, spannende Dinge. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und wir hören, sehen, lesen uns auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Danke dir.
Sehr gerne. Tschüss.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.